Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Düzen Tekkal zu Gast. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, Autorin, Filmemacherin und eine echte Powerfrau. Mit ihrer Initiative German Dream bringt sie Prominente mit und ohne Migrationshintergrund an Schulen, um die Schüler zu ermutigen, ihre Chancen im Leben zu nutzen und sie zu Fans der Demokratie zu machen. Liebe Düzen, ich freue mich sehr, dass du heute in unserem Podcast bist. Und wie alle Gäste hast du uns drei Gegenstände mitgebracht und ich bin wahnsinnig gespannt auf einen davon und den möchte ich gleich als erstes ansprechen. Du hast uns eine Pfauenfeder mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe
Warum
auch
eine Pfauenfeder denn das?
Also,
wow.
Der V ist bei uns beim Jesidentum. Ich bin ja Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden. Ist das ein heiliges Tier? Also das ist sozusagen das heiligste Tier, was wir haben, wie die Kühe zum Beispiel bei den Indern. Und der Vogel steht ja auch in den abrahamitischen Religionen für das Irdische und das Göttliche. Und der Vogel hat bei uns eine sehr übergeordnete Funktion als der wichtigste Engel und sozusagen auch der Übermittler der Welt. Und deswegen habe ich diese Pfauenfeder immer bei mir. Ich finde sie auch schön, abgesehen davon.
Das stimmt, das stimmt. Und woher hast du diese? Was ist die Geschichte dieser spezifischen Feder?
Den habe ich von meiner Schwester, habe ich die geschenkt bekommen. Und seitdem liegt die in meinem Portemonnaie. Das ist wie so eine Art kleiner Schutzengel.
Verstehe, verstehe. Und warum hat dieser Vogel diese Bedeutung für dein Volk? Und welchen Bezug hast du dazu?
Ich bin als sozusagen Jesidin zur Welt gekommen, aber das war mir jetzt nie so bewusst. Ich bin ja in Deutschland geboren und meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, aber die sind vor über 50 Jahren nach Deutschland geflohen. Und das hatte auch was mit meiner Religion zu tun, weil sie dort ja weniger Rechte hatten als die Rechte, die sie hier bekommen haben. Und sie wollten halt den Kindern, die ersten beiden, die sie hatten, ich war noch nicht auf der Welt, wollten sie halt ein Leben geben in Schutz und Sicherheit und auch mit Partizipation an Bildung. Und wie das dann halt so ist, wenn man in Deutschland geboren wird, also auch mit anderen Wurzeln, dann will man ja vor allem erstmal eins in den ersten Jahren dazugehören. Und deswegen war es für mich total wichtig, dass ich genauso wahrgenommen werde wie alle anderen auch. Aber ich hatte ja nun mal so die Zuwanderungsgeschichte, den Kulturkreis. Und das war aber etwas, was ich zu Hause hatte. Das habe ich gar nicht mit in die Schule getragen. Naja, und nach war es dann so, dass ich mir mehr und mehr über meine Wurzeln bewusst wurde, weil mein Vater damals auch Menschenrechtsaktivist war, neben seiner Tätigkeit als Fliesenleger. Und in Deutschland, seiner neuen Heimat, quasi die Menschen darüber informiert hat, was das Jesidentum ist, weil viele wussten gar nicht, dass es Jesiden gibt auf der Welt. Und ich sage mal, wenn ich jetzt mal einen Umschnitt mache auf 2014, da passierte der Völkermord an den Jesiden durch die ja brutalen Angriffe des sogenannten Islamischen Staats. Und damit wurde meine kleine Religionsgemeinschaft schlagartig berühmt auf makabere Art und Weise. Und diese Bilder in den Sinjar-Gebirgen gingen um die Welt. Und diese Geschichte, die mein Vater immer erzählen wollte und die er auch an uns weitergetragen hat, die wurde plötzlich erzählbar. Und es ist so, dass wir, wie gesagt, 1 Million sind weltweit und dass wir keine Schriftbesitzer sind. Und auch das war ein Grund, warum wir immer wieder Zielscheibe waren in den Ursprungsregionen, wo wir herkommen. Also Syrien, Irak, Iran und die Türkei. Und ich finde es trotzdem wichtig, auch nochmal klarzumachen, dass wir nicht nur unterdrückt worden sind, sondern auch immer beschützt worden sind. Also es gab beides. Aber Fakt war, dass wir quasi als Angehörige einer Religionsgemeinschaft, die keine Schriftbesitzer waren, immer auch zur Zielscheibe gemacht wurden und vogelfrei waren, zum Abschuss freigegeben. Wir wurden im Grunde genommen auch mit falschen Vorurteilen belegt. Und ja, unsere Religion war den anderen nicht ganz koscher.
Aber gleichzeitig ist ja ein Vogel auch, zumindest verbinde ich damit, den Wert der Freiheit. Du sagst ja auch gerade, Vogelfrei hatte zwar einerseits diese Konnotation, in der du sie gerade gebracht hast, aber andererseits ja auch dieses Gefühl, ich kann hingehen, wo ich möchte, ich bin frei im Denken, ich bin frei in meinem Tun. Schwingt das auch mit oder interpretiere ich da jetzt was Falsches rein?
Nein, das ist so. Also ich interpretiere das sozusagen nicht nur religiös, sondern vor allem spirituell. Und mein wichtigster Wert ist der Wert, für den ich am meisten kämpfen musste. Meine Freiheit. Meine Freiheit als Frau, meine Freiheit als Mensch, meine Freiheit in meiner Herkunft, in meiner Religion, aber auch in meinem Deutschsein. Ich musste in der Familie für mein Deutschsein kämpfen und draußen für mein Jesidischsein. Und insofern war Freiheit deshalb der wichtigste Wert, weil das nie klar war, weil das etwas war, wo ich nicht hineingeboren bin, sondern es war eigentlich eher Unfreiheit. Und deswegen ist sozusagen dieser Wert der Freiheit natürlich auch verbunden mit einem Vogel, der Flügel hat. Und ich sage immer, meine Eltern haben mir Wurzeln und Flügel gegeben. Und ich erwische mich heute noch dabei, dass wenn ich spüre, dass mir jemand meine Flügel brechen will, dass ich ganz empfindlich darauf reagiere. Und dass all unser Handeln und Tun letztlich auch sozusagen dieser freien Entscheidung zugrunde liegt. Und ich weiß, dass das ein hohes Luxusgut ist, weil ich weiß, dass es vielerorts keine Freiheit gibt oder die Freiheit eingeschränkt ist. Aber ich bin dankbar, in einem Land leben zu können, wo die Freiheit so einen hohen Stellenwert hat, gleichwohl sie natürlich immer wieder auch neu verteidigt werden muss. Das merken wir ja dieser Tage.
Das stimmt, das stimmt. Was sind das für Situationen, in denen du merkst, dass dir jemand die Flügel stutzen will, wie du es gerade, oder brechen möchte, wie du es gerade gesagt hast?
Also wenn, das fängt schon damit an, wenn man einem inneren Ruf folgt, einer Vision, einer Idee nachgeht und man dann gesagt bekommt, das geht so nicht. Also das ist dieses Bedenkenträgertum, was sich ja auch wie ein roter Faden durch all unser Leben zieht. Also das ist je nachdem, wie wir sozusagen verordnet sind, ob wir festangestellt sind oder selbstständig sind. Es gibt immer Verpflichtungen, die auch eingehalten werden müssen. Und ich sage mal, das Thema Hierarchie spielt in Deutschland eine sehr große Rolle. Also diese heilige Ordnung, die hat schon seinen Sinn und Zweck. Und die hat im Übrigen auch sehr viele Vorteile. Deswegen möchte ich das überhaupt nicht verteufeln. Trotzdem glaube ich, dass wir beide Unternehmen, sowohl German Dream und Havar, nicht so typisch deutsch führen. Und ich glaube, das ist auch so ein Element, das es so attraktiv macht, also auch für viele Menschen da draußen und auch viele deutsche Unternehmen, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, wie macht ihr das? Ja? Und ich glaube, diese Agilität hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns erlauben, jeden Tag auch neu zu denken und neue Entscheidungen zu treffen. Und diese Unabhängigkeit, die wir auch mit den Organisationen geschaffen haben, hat ganz viel mit dem Drang nach Freiheit zu tun. Und Verträge beschränken auch eine Freiheit, ist ja klar. Und Freiheit meint nicht sozusagen, sich auszubreiten ohne Rücksicht auf Verluste, sondern Freiheit heißt natürlich auch immer, in die Freiheit kommen und die Freiheit teilbar machen für alle anderen. Aber das Prinzip, dem wir eben folgen, ist das Prinzip der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit, der Humanität. Und einer menschenrechtsgeleiteten sozusagen Außen-, aber auch Innenpolitik. Das ist eine Lebenseinstellung. Und alles, was da sozusagen reinpasst, das nehmen wir mit. Und das, was uns stärkt und das, was uns nicht stärkt, sondern eher schwächt, das müssen wir dann auch sozusagen anders verhandeln.
Jetzt hast du gerade deine beiden Organisationen erwähnt. Magst du ganz kurz, ich weiß, es ist schwierig, weil ihr macht zu viel, aber ganz kurz erklären, was die beiden machen?
Also Havar ist eine Menschenrechtsorganisation, die ich 2015 als Antwort auf den Völkermord gegründet habe. Ich bin von einer Journalistin zur Kriegsberichterstatterin, zur Menschenrechtsaktivistin geworden. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, dass die Institution und das Gefäß fehlen für das, was wir vorhaben. Und mir das zu lange gewartet, auf die anderen zu warten. Also auch da wieder das Prinzip der Freiheit. Und dann habe ich mit vielen tollen Menschen und Unterstützern den Menschenrechtsverein Havar Help gegründet, der zwar auf der Asche des Völkermords an den Jesiden gegründet ist, aber mittlerweile multiethnisch, multireligiös, sowohl im Irak als auch in Deutschland, in Sportprojekten, in Bildungsprojekten, in Frauenhäusern seine Wirkung entfaltet. Wir sagen im Grunde genommen, unsere Antwort auf die Entmenschlichung, Kriege und Völkermorde, Sexismus und Rassismus ist Empowerment, ist Reconciliation, Friedensaussöhnung und vor allem auch das Empowerment von Frauen und Mädchen. Und das war quasi die internationale Antwort auf die Probleme dieser Welt. Und German Dream ist die deutsche Seite in mir. Das meint sozusagen einen ganz individuellen deutschen Traum, den ich durchlaufen habe in diesem Land, als ein Deutschland der Chancen. Und das war eine Geschichtserzählung und ein Narrativ, was mir oft gefehlt hat in dem Diskurs, in dem öffentlichen. Und ich habe gesehen, dass es viele Menschen gibt, denen es so geht wie mir. Und da haben wir gesagt, wir müssen eine Bildungsinitiative ins Leben rufen. Und das haben wir dann gemacht. Und diese Bildungsinitiative, German Dream, die fungiert bundesweit. Und wir schicken sogenannte Wertebotschafter in Schulklassen, also Zeitzeugen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die von ihrem German Dream, aber auch von der German Angst erzählen, von den Herausforderungen. Und es geht um einen Austausch auf Augenhöhe mit den Schülern und Schülerinnen. Und während Corona beispielsweise hatten wir 100 virtuelle Wertedialoge zu ganz unterschiedlichen Themen, Black Lives Matter, Rassismus, Wirtschaft, Werte, Globalisierung, Flucht. Also es kommt immer darauf an, welche Themen auch in den Schulen und in den Schulklassen den Menschen unter den Fingernägeln brennen. Und das große Netzwerk, was wir haben, das haben wir sozusagen zur Verfügung gestellt, eben auch für diesen Bildungsansatz, weil Bildung auch in meinem Leben so eine große Rolle spielt.
Klasse. Lass uns einmal kurz auf den nächsten Gegenstand blicken. Du hast uns ja noch zwei mitgebracht.
Ja, das ist das Grundgesetz.
Das kleine Buch.
Ja, das ist mein heiliges Buch. Also das ist wirklich mein heiliges Buch, weil ich bin ein großer Fan unseres Grundgesetzes, weil es von Beginn an unterschiedslos für alle galt und weil ich finde, dass sich diejenigen, die sich Gedanken dazu gemacht haben, auch als Antwort auf den Faschismus seiner Zeit, hier sehr kluge Sätze zusammengefasst haben und weil ich angefangen bei dem Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, die Notwendigkeit, aber eben auch die Aktualität immer wieder aufs Neue auf die Probe gestellt sehe. Also wenn es das nicht geben würde, müssten wir das jeden Tag neu erfinden. Und das, was wir eigentlich versuchen, auch mit all unserer Arbeit, ist, dass wir dieses Buch zum Leben erwecken. Also was bedeutet es denn sozusagen, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit diesem Grundgesetz auch zu agieren? Ich finde schon, dass das ein großer gemeinsamer Nenner ist, bei dem sich vieles sozusagen auch verhält und was uns verbindet. Und wir stehen ja ein für den German Dream, unabhängig davon, wo jemand herkommt, wen er liebt und welche Religion er hat. Aber es gibt einen großen gemeinsamen Nenner, über den wir uns auch verständigen müssen. Und das ist für mich das Grundgesetz. Und das gilt für alle Menschen, egal wo sie herkommen. Und es gibt im Moment viele Feinde unseres Grundgesetzes. Aber selbst für die Verfassungsfeinde, selbst für diejenigen, die dieses Grundgesetz verachten, gilt, dass sie sich dran halten müssen. Und dafür müssen wir kämpfen. Und deswegen habe ich dieses Buch immer bei mir.
Hast du das Gefühl, dass du sagtest ja, du bist sehr früh schon in deiner Kindheit, in deiner Jugend in die Situation gekommen, kämpfen zu müssen. Musst du denn heute mehr kämpfen als früher, weil du ja auch gerade sagtest, das Grundgesetz hat auch seine Feinde. Hast du das Gefühl, da hat sich gesellschaftlich was verändert, das dich noch mehr dazu bringt zu kämpfen?
Also es gibt ja einmal so einen individuellen Kampf und einen gesellschaftlichen. Der individuelle, den habe ich auf jeden Fall mittlerweile besser im Griff. Da habe ich das Gefühl, dass die Kämpfe, die ich durchlaufen habe, jetzt eine neue Ebene erreicht haben. Und das musste ich irgendwo realisieren. Weil wenn man ein Leben lang damit beschäftigt ist, zu sagen, ich muss meine Freiheit erkämpfen, meine Selbstbestimmung als Frau, dann muss man aufpassen, dass man nicht irgendwann im Che Guevara-Syndrom landet, kämpfen um des Kämpfenwillens. Und da habe ich realisiert, dass ich mittlerweile meinen Platz in der Gesellschaft gefunden habe, auf eine ganz andere Art und Weise, als es früher der Fall war. Und dann gibt es aber eben auch den gesellschaftlichen Kampf. Und ich denke, der ist immanent wichtig, weil es geht darum, dass sozusagen diese ominöse Mitte der Gesellschaft, was auch immer das sein soll, der engagierten Minderheit auch laut entgegentreten muss. Und das ist das, was ich letztlich auch versuche in all unserer Arbeit, also im Grunde genommen auch die jungen Menschen dabei zu stärken, also auch bei ihrer Haltung, bei ihrer Meinung, bei ihrem Gefühl, bei ihrer Intuition, womit man eigentlich häufiger sehr viel richtiger liegt als nur mit dem Kopf. Und insofern glaube ich schon, dass die Kämpfe immer weitergehen, aber sie verändern sich. Und für mich ist es so, dass ich festgestellt habe, dass immer dann, wenn es relevant wird, wenn was besonders wichtig ist, wenn es auch in Machtdynamiken geht, dann wird auf jeden Fall der Kampfwille erprobt. Und ich will das nicht verallgemeinern, weil Frauen sind unterschiedlich, aber ich erlebe es häufig in meinem Umfeld, dass einige Frauen genau dann sagen, okay, dann ziehe ich mich jetzt zurück, das wird mir jetzt eine Nummer zu hart, das ist mir jetzt eine Nummer zu heftig, zu intensiv. Und ich finde, wir dürfen diese Konflikte nicht scheuen. Also wir müssen um die Sache, müssen wir auch, die Diskussions- und Streitkultur eingehen. Und es ist ja nicht einfach, Sozialunternehmerin zu sein. Also da gehört vieles zu. Und insbesondere dann, wenn das, was man tut, auch sichtbar ist. Also das ist nicht einfach, das habe ich auch nie behauptet, aber es lohnt sich. Es lohnt sich auch zu streiten. Und was hilft bei einem Kampf, ist auf jeden Fall die innere Überzeugung, die Kompromisslosigkeit in der Sache, nicht als Mensch, und die Entschlossenheit, dass das richtig ist. Ich glaube, das kann sehr viel Kraft freisetzen.
Ja. Was war denn, gibt es denn vielleicht einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gemerkt hast, Mensch, der Kampf, der lohnt so sehr, das ist, da kommt so viel zurück. Gibt es da einen Moment, an den du gern zurückdenkst?
Der größte Kampf für mich war sicherlich der, als Frau aus einer kurdisch-jesidischen Familie für meine Bildung. Und das klingt jetzt vielleicht makaber, weil meine Eltern sehr viel Wert legen auf Bildung. Und trotzdem hieß das ja an einem gewissen Punkt, dass ich auch das Leben hinter mir lasse, was ich zu Hause vorgelebt bekommen habe. Das hatte sozusagen zur Konsequenz, dass ich ausgezogen bin, unverheiratet, alleine. Das waren alles Themen, die sehr relevant waren für meine Eltern, weil ich aus einer kollektivistischen Kultur komme, weil es eine große Rolle spielt, was die anderen denken. Und ich habe diesen Kampf, habe ich auch wahrgenommen, aber für mich war klar, dass ich beides brauche. Ich brauche meine Werte, meine Kultur, meine Wurzeln und meine Eltern, aber ich brauche auch mein deutsches Leben. Ich brauche meine Freiheit, meine Selbstbestimmung und meine Partizipation an Bildung. Und das war der größte Kampf, weil ich beides bekommen habe. Und es gibt immer noch, auch wenn man das nicht glauben mag in Deutschland, viele junge Menschen, die sich entscheiden müssen. Und das ist traurig. Und das ist auch etwas, was ich spüre, was ich sehe, was ich rieche, was ich fühle. Und wo ich auch immer wieder versuche, dann auch die jungen Menschen zu empowern und zu sagen, wenn du dich anstrengst in der Schule, wenn du eine Begabung entwickelst, wenn du etwas hast, was dir wichtig ist, dann gibt dir das Kraft. Das ist eine Art Immunisierung. Und ich kann mich an viele Konflikte erinnern zu Hause, wo ich immer wieder auch gesagt habe, nein, das ist mein Weg und den werde ich gehen. Und wenn das zur Folge hat, dass wir hier erstmal brechen, dann wird das jetzt erstmal so sein. Aber ich wünsche mir, dass ihr mitgeht. Und der Dreh- und Angelpunkt war eigentlich, als meine Eltern dann auch realisiert haben, dass sie sich mit emanzipieren müssen. Und dann war sozusagen der Moment geboren, wo wir beides haben. Und heute genieße ich es, unterschiedliche Schritte und Lebensabschnitte zu erreichen und meine Eltern mit einzubinden. Und die sitzen dann, also ich kriege die nie in die erste Reihe, ich versuche das immer, aber dass die sozusagen daran teilhaben. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass dieser Weg, für den wir uns entschieden haben, dass der auch sozusagen, dass das ein sichtbarer Weg ist. Weil meine Eltern damit auch zeigen konnten, ja gut, die haben vielleicht unkonventionelle Wege genommen, meine Töchter. Aber die sind immer noch bei uns, die leben nicht unter der Brücke und wir sind stolz auf die.
Das ist super. Gibt es auch frustrierende Momente, also Momente, wo du denkst, um Gottes Willen, warum tue ich mir das an?
Ja. Ich glaube, es sind dreimal, also ich kann das jetzt nicht so zeitlich abhängig machen, aber vielleicht so einmal die Woche ungefähr. Schon kommt schon hin. Also, okay. Ja, weil da ist einfach eine Menge Druck im Kessel. Sagen wir, wie es ist. Ja. Und wir setzen uns mit heftigen Themen auseinander. Es geht um Religionsverständnisse, es geht um Identität, es geht um Frauenrechte. Es geht auch um Machtdynamiken, machen wir uns da nichts vor. Es geht darum, dass wir wollen, dass sich strukturell Dinge verändern. Es geht um den Kampf für Chancengleichheit. Wenn man all das ernst meint, ja, natürlich kommt man dann auch in sozusagen Situationen, die nicht einfach sind. Ja? Und ich sage mal, ich arbeite ja mit meinen Geschwistern zusammen und mit einem riesen Team, riesig in Anführungsstrichen, also wir sind so 25 Leute. Und das war ja auch nicht so einfach. Also das ist ja auch etwas, wo ich quasi als Autodidaktin hineingewachsen bin und da entwickle ich halt auch Vorlieben und Sachen, die ich nicht so gerne mache. Und alles, was unangenehm ist, dazu neigen wir Menschen, da stecken wir erstmal den Kopf in den Sand, so lange, bis es nicht mehr geht. Und deswegen sage ich, das, was ich kann, das kann ich richtig gut, aber das, was ich nicht kann, da habe ich richtig gute Leute, die das besser können als ich. Und nur so funktioniert es auch. Also nichts von dem, was wir erreicht haben, haben wir alleine erreicht. Und deswegen gibt es natürlich immer wieder auch in dem Alltagsstress und auch in dem Druck, den man sich häufig viel zu oft selber macht, auch Situationen, wo man merkt, boah, jetzt wird's aber gerade zu viel. Oh, jetzt ist mir aber gerade übel. Oh Mensch, da hast du dir aber zu viel zugemutet. Und am Ende der Woche denke ich dann immer wieder, guck mal, hast du auch wieder geschafft. Also wie so ein Muskel, den man eigentlich trainiert. Und trotzdem warne ich davor, auch wenn ich selber das schlechteste Beispiel bin, immer wieder über seine eigenen Bedürfnisse zu gehen. Auch das hat Konsequenzen, das macht was mit einem. Und deswegen glaube ich, so die Herausforderung besteht darin, dass man beides hinbekommt. Also ich habe mal mit einer guten Freundin darüber gesprochen, die eben gesagt hat oder nochmal bescheinigt hat, dass ich vermeintlich viel Kraft habe, aber dass es schade ist, wenn ich nicht 5% dieser Kraft auch an mich ableite. Und das ist sozusagen etwas, ein Prozess, wo ich mich auch selber auf die Suche gemacht habe und gesagt habe, okay, das, was du tust, ist immanent wichtig. Aber du bist auch wichtig für dich. Und dafür musst du auch ganz aktiv was tun und dafür musst du dir die Freiräume nehmen. Das heißt, natürlich habe ich gelernt, durchzupowern und über Grenzen zu gehen. Aber das ist nicht immer gesund und auch das hat seinen Preis. Und das kann man sozusagen dauerhaft, und ich begreife das, was wir tun als Marathonlauf, kann man das ja nicht machen. Und insofern ist das, was ich tue, auch ein ständiger Prozess und eine Reflexion, eine Auseinandersetzung mit dem, wo wir stehen und was wir wollen und was uns gut tut und was nicht.
Das ist natürlich ein Thema, das ganz, ganz viele wahrscheinlich für sich haben. Wie regenerierst du denn? Was sind so deine Rückzugsoasen,
sag ich mal? Also meine Rückzugsoasen sind in der Tat meine Familie. Fluch und Segen. Gibt ganz viel, was mich nervt, aber es gibt auch einfach unheimlich viel, was ich liebe. Dass man einfach 10 Geschwister hat. Ich meine, das muss man das mal reinziehen. Ich habe 10 Geschwister. Und das war etwas, was ich in den ersten Jahren eigentlich immer mehr für mich behalten habe. Und jetzt bin ich so stolz auf jede einzelne Persönlichkeit mit all ihren Macken, ja, weil ich so denke, das sind einfach so viele Freunde auf einmal. Da ist ein Haufen Loyalität und ein Haufen Kritik, auch ungefragt. Also das bewertet werden, ohne dass man danach fragt, gehört dazu. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres, als in einer Großfamilie aufzuwachsen, weil sämtliche Skills, wo auch Manager großen Wert drauf legen. Also ich brauchte diese Bücher nicht lesen. Ich habe das alles zu Hause gelernt. Also mich angemessen durchzusetzen, Parteien zu bilden für Interessen, mich unterzuordnen, zu teilen, sich aber auch seinen Teil zu nehmen. All das, worauf es ankommt im Leben, haben wir zu Hause gelernt. Und insofern, da tanke ich dann auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist eine neue Komponente, die ich gerade an mir entdecke, ich genieße es auch, alleine zu sein mittlerweile. Also, wo ich mir dreimal überlege, triffst du dich jetzt mit dem oder mit der? Oder machst du heute mal was mit dir? Und dann genieße ich mich selber, indem ich ein Buch lese, was ich schon lange lesen wollte, oder ich mache einen Spaziergang, oder ich nehme mir Zeit für Langeweile, damit ich auch wieder in kreative Prozesse kommen kann. Ich verabrede mich mit meinen Nichten und ich gehe auch gerne. Ich mag schöne Dinge ganz gerne, dann gehe ich auch mal einkaufen oder so. Also Dinge, die ich so jahrelang verschoben habe, das mache ich jetzt alles wieder.
Und das ist auch ein Grund, wieso du uns den dritten Gegenstand, ein Foto deiner Großeltern mitgebracht hast, oder steckt da was anderes dahinter?
Also das ist das Foto meiner Großmutter.
Wow.
Und meine Großmutter ist mein Ankerzentrum. Also wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich einfach an meine Großmutter. Und dann spüre ich wirklich eine innerliche Kraft, weil meine Oma ein ganz außergewöhnliches Leben geführt hat und eine außergewöhnliche Frau war. Sie ist an der türkisch-syrischen Grenze zur Welt gekommen. Sie ist 107 Jahre alt.
Magst du ein bisschen geworden. Beschreiben, wie das Bild aussieht, wenn so Zuhörer sehen, das sieht eindrucksvoll aus.
Dankeschön.
Sie hat eine Tracht an, oder?
Genau, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild und sie hat eine jesidische Tracht an. Deswegen sieht man die Haare auch nur an der Seite. Ich finde, dass sie sehr, sehr entschlossen guckt und sehr stolz und gerade da steht. Und meine Oma hieß Nesima. Und dieses Foto ist in der Nähe von Diyarbakır in Südostanatolien in der Türkei entstanden. Und meine Oma hatte genauso wie ich ganz viele Berufe. Also die war Bäuerin, die war Hebamme, die war Medizinerin. Die hatte viele Tiere und viel Land und das war eigentlich gar nicht vorgesehen für sie, weil sie war eine Minderheit in der Minderheit. Und dass meine Oma so aufrecht gegangen ist, war ein Faszinosum, weil meine Oma war furchtlos, die hatte keine Angst. Die ist mit einem Gewehr durchs Dorf gelaufen, immer auch rüber nach Syrien und wieder zurück, weil ihre Brüder da gewohnt haben. Und wenn Unrecht passiert ist, hat sie das auch beklagt. Und meine anderen Verwandten haben immer gesagt, das kannst du doch nicht machen, wir sind Jesiden. Du kannst doch nicht zur Polizei gehen und sagen, dass Unrecht geschieht. Und da hat sie gesagt, Unrecht ist Unrecht. Und wenn meine Schafe gestohlen werden, dann gehe ich zur Polizei und dann möchte ich meine Rechte einfordern. Und das ist meine Oma. Und deswegen liebe ich sie so. weil sie ist dann irgendwann auch nach Deutschland gekommen. Sie hat das stolze Alter von 107 Jahren erreicht und jede Entscheidung, die sie in ihrem Leben getroffen hat, war selbstbestimmt. Auch ihr Tod. Die hat einfach aufgehört zu essen und dann ist sie irgendwann gestorben. Aber es hat sie entschieden. Sogar das hat sie entschieden. Und das macht sie für mich so unsterblich, weil sie ist zwar schon tot seit über 20 Jahren, aber sie lebt natürlich noch, weil ihre Geschichte noch lebt.
Klasse, klasse.
Ja.
Und kannst du dich an die erste Erinnerung mit ihr erinnern? Weißt du, was eine erste Begegnung oder eine besondere Begegnung mit ihr?
Also, das war als Kind und da weiß ich noch, beschämenderweise war mir das dann eher peinlich, weil meine Oma knallrote Haare hatte und tätowiert war und ich habe meine deutschen Freunde dabei gehabt und dann saß sie da so exotisch und dann meinten die, wer ist das? Und ich so, weiß ich nicht. Und das war echt hart und dafür schäme ich mich heute auch. Aber das war, glaube ich, so nach dem Motto, ja, meine Oma sieht anders aus als andere Omis, die ich kenne. Wie viel Kraft und wie viel Besonderheit dahinter steckt, das habe ich dann relativ schnell begriffen. Und meine Oma war dann hinterher auch so die beste Freundin von meinen Freunden. Also die hat immer mit uns so abgehangen, die hat auch mal eine geraucht, die hat auch getrunken. Und die war wie so ein drittes Geschlecht, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber bei uns gibt es diese Frauen, die sich andere Rechte rausnehmen können. Also mein Vater sagt, ich gehe nach meiner Oma. Zum Beispiel bei uns war das früher so, dass die manchmal, wenn zu viel Besuch da war, die Männer und Frauen getrennt gegessen haben, auch aus Fragen des Respekts. Für uns ist das undenkbar in der individualisierten Gesellschaft, aber da war das nun mal so. Und mein Vater hat mich dann immer gerufen und dann war ich die einzige Tochter, die bei den Männern essen durfte. Und das war klar, das hat keiner in Frage gestellt. Und das hatte was mit Respekt zu tun, meiner Gedanken gegenüber. Ich habe immer sehr viel diskutiert, auch mit meinen Onkels zum Thema Freiheit, Politik. Und das war auch so eine Gemeinsamkeit, die ich mit meiner Oma hatte. Und meine Oma hat auch regelmäßig Männerrunden aufgeschmissen und ist dann da rein. Und insofern, wie gesagt, für mich ist sie unsterblich.
Das heißt, du hast ja wirklich ein starkes Vorbild in ihr.
Ja.
Klasse. Gibt es denn was, wenn wir uns jetzt deine drei Gegenstände anschauen? Du hattest einmal die Pfauenfeder für die Freiheit, die Grundwerte, die ja sozusagen der Wertekanon sind, auf dem wir alle basieren, und dann dieses ganz starke Vorbild, diese tolle, starke Frau, die du sozusagen gesagt hast, als Ankerzentrum. Gibt es denn was, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, willst?
Ja, also erstens, dass ich meine Oma gerne teile. Also ich stelle sie euch gerne zur Verfügung als Ankerzentrum. Und dass man nicht nur Menschen aus seinem unmittelbaren Umfeld dafür auswählen kann, sondern auch ihr könnt auch überlegen, welche Frauenfigur oder Männerfigur hat euch beeindruckt, also auch in der Geschichte oder in der Gegenwart. Und warum, welche Kraft ist das, die das in euch freisetzt? Und dass es total hilft, wenn es einem nicht gut geht, hin und wieder mal den Blick in die Historie zu wagen, vor dem Hintergrund, wie wichtig ist das eigentlich gerade, dass ich Leidensdruck habe? Wie wichtig ist das eigentlich gerade, dass ich unzufrieden bin, also gemessen an wenigen Jahren? Also das große Ganze, immer wieder auch sich daran zu erinnern. Und dazu gehört, glaube ich, Demut und auch Dankbarkeit, weil das ist die Voraussetzung für Glück aus meiner Sicht. Und ich habe das immer noch, wenn ich jetzt, kein Scherz, auch heute Morgen, als ich hierher gekommen bin, war es so, dass ich einfach nur dachte, ist das schön? Ist das Leben schön? Also das auch frei zu sein. Und ich meine, die Probleme kommen dann noch im Laufe des Tages, keine Frage. Und ich laufe nicht immer so gut gelaunt durch die Gegend, um Gottes Willen. Da würden jetzt meine Geschwister vehement widersprechen. Aber hin und wieder diesen Sommer in sich, Camus hat das mal schöner gesagt, dieser unbesiegbare Sommer, den immer wieder auch aufflammen zu lassen.
Klasse. Herzlichen Dank, liebe Düsseldorf. Das war ein sehr, sehr schönes, spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, liebe Andrea. Und das ist natürlich eine tolle Idee, auch mit den drei Gegenständen. Und das ist bestimmt auch der Tatsache geschuldet, dass das Gespräch so gut wurde.
Klasse. Vielen Dank, Lisa.
Das war die 6. Folge von Werte und Leadership. Ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal. Dann sprechen wir mit dem Bundestagsabgeordneten Daniel Bayas. Er ist Wirtschaftsexperte und Finanzexperte. Und wer Lust hat, schaut schon mal in sein Twitter-Profil. Da seht ihr, dass er auch ein klares Wertegerüst hat. Bis dahin.
Das war Werte und Leadership. der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.